Hallo und herzlich willkommen bei TechNet, From Research to Value. In diesem Podcast sprechen wir mit Menschen, die zeigen, wie Forschung auf ganz unterschiedlichen Wegen Wirkung entfalten kann.
Unsere Gäste sind ExpertInnen auf ihrem Gebiet und teilen ihre Perspektiven und Erfahrungen mit uns. Kurz, konkret und praxisnah. Für alle, die den Wissens- und Technologietransfer aktiv mitgestalten wollen.
Unser Ziel? Einblicke geben, inspirieren und Mut machen, eigene Ideen in Richtung Anwendung und Wirkung weiterzudenken. Wir drei sind das Moderationsteam dieses Podcasts und begleiten euch durch die Folgen. Mein Name ist Anna Kirchmeier.
Ich bin Sophie Ecker.
Und ich bin Leo Capari. Schön, dass ihr zuhört. In der zweiten Folge unserer Pilotstaffel melden wir uns vom ESA Philae am Flughafen Schwechat. Es geht wieder um Unternehmertum aus der Wissenschaft, diesmal mit einem konkreten Beispiel. In der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, was es braucht, damit Gründergeist an Hochschulen entstehen kann. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter und sprechen mit einem Startup, das diesen Weg bereits gegangen ist.
Unser heutiger Gast ist Moritz Novak, Co-Founder und CEO von Gatespace, einem Spin-off aus der TU im Bereich der Raumfahrt. Wir sprechen mit ihm darüber, wie aus einem Studierendenprojekt ein Unternehmen werden kann. Welche Skills braucht es, welche Strukturen und welche Unterstützungsmaßnahmen brauchen solche Vorhaben? Moritz, schön, dass du da bist, dass du die Zeit genommen hast, mit uns über deinen Gründungspfad zu sprechen. Für alle Hörerinnen und Hörer, die Gatespace vielleicht nicht kennen und die auch nicht aus der Raumfahrtbranche sind, wie würdest du ihnen erklären, was Gatespace macht?
Hallo Anna, danke schön für die Einladung. Ja, ich bin Moritz, ich bin von Gatespace. Wir entwickeln sogenannte chemische Antriebssysteme für Raumfahrzeuge. Das bedeutet, wir entwickeln effektiv das Äquivalent von einem Motor in einem Auto, aber für Satelliten. Das heißt, unsere Kunden können mit unseren Produkten dann flexibel und agil im Weltall ihre Satelliten positionieren.
Magst du uns mal mitnehmen zum Anfang von Gatespace? Also was war euer Ausgangspunkt? War das ein Forschungsergebnis oder war das ein Problem, das ihr lösen wolltet? Und wie ist aus dem eigentlich eine Unternehmensvision entstanden?
Unser Unternehmen hat, glaube ich, begonnen wie viele Startups heutzutage in der Weltraumbranche, und zwar als Studentenverein. Wir haben einige Jahre an der TU Wien Raumfahrzeugprojekte umgesetzt, Luftfahrtprojekte umgesetzt. Wir haben Satelliten gebaut, mittlerweile kreist auch einer davon um die Erde, und auch Flugzeuge, und haben gesehen, dass hier wirklich ein spannender kommerzieller Markt für Antriebssysteme von Satelliten vorhanden ist. Und haben uns dann entschieden, zuerst Raketentriebwerke an der TU Wien selbst in unserer Freizeit zu entwickeln und dann im Jahr 2022 das Unternehmen Gatespace zu gründen.
Ab wann habt ihr so erkannt, dass das mehr als ein Studierendenprojekt ist? Also wann habt ihr erkannt, okay, eigentlich kann man daraus wirklich ein Unternehmen gründen und wir trauen uns?
Für uns war die Initialzündung, also quasi der Startpunkt von unserem Projekt, das hat uns auch den Mut damals gegeben, das Unternehmen zu gründen, die Tatsache, dass uns ein kommerzielles Unternehmen angesprochen hat, ob wir als Entwicklungsteam bei ihnen arbeiten möchten und Antriebssysteme für, ich glaube, ein Landemodul tatsächlich für den Mond bauen möchten. Das haben wir damals uns angesehen, haben festgestellt, ja, das könnten wir tatsächlich machen, haben aber auch gesehen, da gibt es einen kommerziellen Markt und warum nicht gleich selbst so ein Produkt entwickeln.
Du hast gesagt, ihr habt euch dann getraut. Das war auch meine nächste Frage eigentlich. Der Raumfahrtbereich ist sehr, sehr komplex, er ist hochreguliert. Was hat euch dazu veranlasst, dass ihr euch dann traut, in diesen Markt einzutreten, und habt ihr bei der Gründung gewusst, auf was ihr euch einlasst?
Wir haben definitiv nicht bei der Gründung gewusst, worauf wir uns einlassen. Ich glaube, das geht den meisten Unternehmern so. Wir haben uns in dieses Haifischbecken des Unternehmertums hineingewagt als TU Wien primär Absolventen und Absolventinnen und haben sehr, sehr viel Neues gelernt. Also die Lernkurve ist extrem steil, wenn man so ein Unternehmen gründet. Uns hat damals insbesondere das Space Team, also dieser Studentenverein an der TU Wien, den Mut gegeben, so ein Unternehmen zu gründen, weil wir dort gelernt haben, eigentlich ein kleines Unternehmen aufzubauen. Also wir mussten fundraisen, wir mussten gegenüber Stakeholdern wie der FFGE oder dem Bundesministerium für damals Verkehr, Innovation und Technologie artikulieren, warum unsere Produkte und unsere Projekte relevant sind. Wir mussten Studenten davon überzeugen, warum es Sinn macht, seine Freizeit zu opfern und nicht in einen Nachtclub oder zum Fußballverein zu gehen, sondern Raketentriebwerke zu bauen. Und wir mussten auch solche komplexen Projekte selber managen und umsetzen. Wir mussten auch eigene Budgets verwalten, Hardware kaufen, Hardware dann aus Weltall schicken. Und ich glaube, das war tatsächlich eine sehr gute Sandbox für dieses Unternehmertum. Und nicht ohne Grund sind sehr, sehr viele sehr, sehr erfolgreiche Unternehmen aus solchen Studentenvereinen entstanden. Und das würde ich auch jedem empfehlen, der darüber nachdenkt, so ein Unternehmen zu gründen, vielleicht mal in einem niederschwelligen Umfeld wie einem Studentenverein sowas auszuprobieren.
Du hast gerade diese steile Lernkurve genannt und ich glaube, wir können da ein bisschen mehr darüber sprechen, weil das wahrscheinlich für viele Ausgründungsprojekte aus der Hochschule heraus in die Wirtschaft und in das Unternehmertum heraus relevant ist. Was würdest du sagen? Also du hast schon ein paar Sachen angesprochen, also Strategie, Kommunikation, Finanzierung, all das sind wichtige Aspekte, die einen Gründer, eine Gründerin auf der Ausgründungsreise begleiten. Was sind so weitere oder spezifische Kompetenzen, die ein Unternehmer benötigt bei dieser Ausgründungsreise, um eben aus der Hochschule heraus eben ein Startup zu gründen?
Ich denke, wenn man ein Startup gründet, dann muss man am Anfang fast alles können und das meiste davon kann man wahrscheinlich am Anfang noch nicht. Für uns war insbesondere eine große steile Lernkurve kommend aus der Universität, wo Perfektion und Optimierung ja ganz hochgeschrieben wird, uns auf den Kunden, also auf die Requirements, wie man in der Weltraumbranche sie nennen würde, zu fokussieren und darüber nachzudenken, welche Features stiften wirklich Wert für den Kunden und welche nicht. Und ich glaube, da muss man sich gerade als Techniker teilweise dann hart in den Spiegel schauen und sagen, ist das jetzt ein cooles Feature, das mir jetzt Street Credibility am Engineering-Markt gibt, oder ist es ein Feature, das wirklich für den Kunden relevant ist? Gerade in einem Markt, wo eigentlich Innovation auch mit Risiko assoziiert wird. Und Risiko ist natürlich extrem unattraktiv für Kunden in der Weltraumbranche. Das heißt, dieser Fokus aufs Wesentliche, nicht nur als Unternehmer generell, weil man sozusagen mit sehr limitierten Ressourcen konfrontiert ist, sondern auch auf der technischen Komponente, wo man eigentlich denkt, man hat sehr viel Erfahrung und man kann alle Fragen beantworten, war spannend und ist, würde ich sagen, ein Konflikt, der auch gut ist, weil eben diese Spannung zwischen das optimale Produkt bauen, den Kunden glücklich machen und ein Unternehmen bauen, das eigentlich nachhaltig erfolgreich sein kann, immer wieder dann zu spannenden und lehrreichen Diskussionen führt.
Das heißt, was du jetzt angesprochen hast, ist vor allem so diese Kundenorientierung. Was ist der Wert für den Kunden? Was braucht der Markt sozusagen? Wenn du jetzt zurückdenkst an deine Studienzeit, gab es Berührungspunkte mit dem Thema schon während deiner Ausbildungszeit? Also ich spreche hier konkret Entrepreneurship-Programme an. Gab es sowas? Hast du an sowas teilgenommen?
Wie ich Student an der TU Wien war, gab es einige Programme für Studenten, die sich sozusagen für das Thema Entrepreneurship interessiert haben. Die waren aber tatsächlich für mich damals nicht so attraktiv. Also ich habe keins von diesen Programmen absolviert. Ich hatte das Gefühl, das stiftet dann einfach in dieser Phase nicht so viel Mehrwert für mich. Ich glaube aber, das war auch kein Problem, weil viele von den Herausforderungen, denen man dann eben in der Unternehmensgründung begegnet, die hat man eh noch nie gesehen. Und da ist eigentlich die Theorie auch keine gute Vorbereitung drauf. Das heißt, ich würde sagen, ein Jahr Unternehmertum bereitet, glaube ich, mehr auf die Realität vor als viele Jahre Studium. Insofern kein Problem. Ich würde mir für die Zukunft wünschen, dass es an der TU Wien mehr Programme gäbe, die wirklich Ausgründungen und Umgründungen unterstützen.
Die Gründung ist ja meist mit sehr, sehr viel offene Fragen verbunden. Thema Finanzierung, IP, Teamstruktur. Was waren für euch die allergrößten Herausforderungen in diesem Bereich?
Ich denke, die erste große Herausforderung, der wir begegnet sind, war das Thema Finanzierung. Wir bauen große, komplexe Produkte, die primär hardware-basiert sind. Das heißt, wir brauchen große Maschinen, um diese Produkte bauen zu können. Wir brauchen große Anlagen, um diese Produkte testen zu können. Und wir müssen sie dann im Weltall validieren. Das ist alles kostenintensiv. Und wir haben damals, glaube ich, relativ blauäugig in einen Finanzierungsmarkt reingeschaut, wo wir uns gedacht haben, da gibt es viele Instrumente, wir sind ein Perfect Fit für alles. Und das war natürlich nicht die Realität. Die Realität hat gezeigt, dass man sich als Unternehmer sehr, sehr gut überlegen sollte, welche Finanzierungsinstrumente wirklich ein guter Fit sind, welche Vehikel wirklich für Unternehmen wie uns gemacht sind. Also wir machen Deep Tech, wir machen Aerospace und Defense. Das ist für manche Förderinstrumente ein großartiger Fit. Andere Investoren zum Beispiel verstehen nicht genau, was wir eigentlich machen oder können es auch nicht gut bewerten. Das heißt, dieser Zug zu den richtigen Finanzierungsinstrumenten, wir haben mittlerweile einige internationale Investoren, wir haben auch internationale Fördergeber und wiederum der Fokus aufs Wesentliche und eigentlich den Fokus nicht zu verlieren in mehr an Opportunities, das war auf jeden Fall ein wichtiges Learning. Wir haben in den letzten 3 Jahren mittlerweile fast 10 Millionen an Finanzierung bekommen. Also ich glaube, das war erfolgreich, das ist sehr, sehr spannend. Und ich würde es das nächste Mal sicher fokussierter und effizienter angehen.
Das heißt, aus heutiger Perspektive würdet ihr das Thema etwas anders angehen?
Ich würde, glaube ich, noch mehr nachdenken, bevor ich in das Fundraising hineinstarten würde. Ich würde mir wahrscheinlich mehr einen Plan zurechtlegen und den dann möglichst effizient und schnell exekutieren. Was wir eher gemacht haben, würde man in der Optimierung als Exploration bezeichnen. Also wir haben alles mal probiert und geschaut, was funktioniert und was nicht. Ich glaube, das ist aber auch im Nachhinein leichter gesagt als getan, weil genau diese Erfahrung ja am Anfang fehlt. Also diesen Plan zu schreiben, ist ja quasi a priori schwer. Man muss ja Daten sammeln, um dann eine fundierte Entscheidung treffen zu können. Man muss probieren, wo geht's gut, wo geht's nicht, um dann einen Plan auf Basis von dem schreiben zu können. Also ich denke, als Second-Time-Founder ist es sicher leichter. Oder wenn man, das hatten wir Gott sei Dank auch, Mentoren hat und Advisors hat, die wirklich vergleichbare Unternehmen schon aufgebaut haben und die hier ihren Erfahrungsschatz mit uns teilen.
Wenn du jetzt Mentor wärst für Gründungsinteressierte, speziell aus der Wissenschaft, was würdest du denen mitgeben?
Ich denke, ich würde meinen Mentees mitgeben, dass sie sich nicht in der technischen Optimierung verlieren dürfen und dass sie den Zug zum Marktzugang suchen sollen. Weil im Endeffekt ist man als Unternehmen, gerade als Deep-Tech-Unternehmen am Anfang, lebt man eigentlich auf geborgter Zeit. Man sammelt Geld ein von Fördergebern, von Investoren. Man erzählt eine Geschichte von einem zukünftigen Zustand, der eines Tages mal sein soll. Und dann versucht man mit dem Geld, das man eingesammelt hat, was meistens zu wenig ist, das ist die Realität, das umzusetzen. Und umso länger das dauert und umso mehr man sich quasi in Details verliert, umso höher ist das Risiko, dass man dann nicht bei diesem Endzustand ankommt. Und das ist, glaube ich, persönlich dann sehr traurig, aber auch für die Geldgeber natürlich. Das ist natürlich ein Risiko, mit dem man als Geldgeber kalkulieren kann. Als Privatperson hat man dann aber viel Zeit wahrscheinlich auch in den Sand gesetzt. Also ich würde sagen, direkten Zugang zum Markt und Fokus auf die wesentlichen Features für die Kunden.
Moritz, spannend, dass du auf dieses Spannungsfeld, die beziehst zwischen Forscherinnen und Forscher, die gern über evidenzbasierte Ergebnisse sprechen und den Versprechungen für die Zukunft an Stakeholder. Wie war das für dich oder für deine Kollegen, in diesem Spannungsfeld zu arbeiten?
Also es ist auf jeden Fall sehr spannend, dass eigentlich diese Hierarchie von Forschung und Entwicklung, man hat ein fertiges Produkt und dann artikuliert man quasi die Ergebnisse, zum Beispiel in einem Paper, wenn man ein Startup gründet, sich genau umgekehrt anfühlt. Das heißt, man muss eigentlich mit einer Vision, einer Vorstellung für die Zukunft, die noch sehr vage ist und die definitiv noch nicht validiert ist, hinausgehen zu Stakeholdern, man muss auch zu Kunden gehen und quasi artikulieren können, warum das ein Produkt ist, das quasi schon fertig ist, quasi schon real ist, aber eigentlich nur im Kopf besteht. Und das ist kontraintuitiv, wenn man es als Techniker ganz anders beigebracht bekommt. Ich denke, ganz konkret bei mir war hilfreich, dass wir im Space-Team an der TU schon gelernt haben, wie wir mit Stakeholdern sprechen, auch mit Politikern sprechen und wie man quasi seine Vision verkauft und was quasi da die Norm ist. Und auf der anderen Seite war für uns auch persönlich sehr hilfreich ein Programm, das heißt Techstars. Das ist ein US-amerikanischer Investor, der im Endeffekt gemeinsam mit primär amerikanischen, aber wir waren damals eins von den europäischen Startups, die auch genommen wurden in dieses Programm, ein dreimonatiges Programm durchführt, wo im Endeffekt einem beigebracht wird, wie man mit Investoren spricht und wie man seine Vision gegenüber externen Stakeholdern artikuliert. Und das hat in LA stattgefunden und das war, würde ich sagen, gerade für uns als Europäer ein harter Reality-Check, wie dort über Pläne und Visionen gesprochen wird. Und ich glaube, jeder muss so weit gehen, wie es sich für einen persönlich authentisch anfühlt. Für mich ist sicher der Weg, den manche Silicon Valley-based Startups wählen, nicht authentisch. Aber ja, es ist eine spannende Lernkurve, die man als Startup mitnimmt.
Das heißt, man muss aber nicht alle seine Prinzipien, die man als Wissenschaftlerin und Wissenschaftler hat, über Bord werfen.
Auf jeden Fall nicht. Ich würde sogar sagen, das ist eigentlich die große Stärke, gerade bei Deep-Tech-Unternehmen, die Glaubwürdigkeit. Und Investoren, gerade am Anfang, investieren ja nicht nur in eine Technologie oder ein Patent, sondern in Personen, die glaubwürdig und die vertrauenswürdig erscheinen. Und ich glaube, was vielleicht meine größte Schwäche ist, nämlich dass ich jetzt nicht so ein wilder Storyteller bin, ist vielleicht auch die größte Stärke, weil ich ausreichend Techniker bin, um authentisch verkörpern zu können, was unsere Produkte tun.
Bevor wir zum Abschluss kommen, wollen wir noch einen Blick in die Zukunft wagen. Wo steht Gatespace heute und was sind eure nächsten Meilensteine? Und vor allem, was ist eure Vision für die Zukunft?
Bei Gatespace sind wir gerade in einem sehr, sehr spannenden Moment, weil wir nämlich nächstes Jahr das erste Mal ins Weltall fliegen. Der Name ist Gatespace, aber den Ausdruck Space im Gatespace, den müssen wir uns noch verdienen. Und das wird nächstes Jahr soweit sein, weil das wird der Punkt sein, wo wir von einem Unternehmen, das am Boden Forschung und Entwicklung betrieben hat und die Produkte sehr, sehr ausführlich validiert hat, zu einem Unternehmen werden, das im Endeffekt im Weltall gezeigt hat, dass die Produkte das tun, was sie versprechen. Und das ist ein, würde ich sagen, ein Achievement, das ganz, ganz wenige Unternehmen erfolgreich schaffen. Darauf bereiten wir uns gerade sehr intensiv vor. Das wird ein sehr, sehr großer Meilenstein für uns. Und wir haben bereits, ich glaube, mehr als 25 Kunden, die in Summe sogenannte Letters of Intent mit uns unterschrieben haben, also Interessensbekundungen für unsere Produkte, in Summe zwischen 80 und 100 Millionen wert. Und wir gehen davon aus, dass wir somit dann im Jahr 2027 durchaus kräftig mit Umsatz starten werden.
Klingt total spannend. Viel Erfolg für die Zukunft und auch für das nächste Jahr. vielen Dank nochmal, dass du heute bei uns warst, hier am Flughafen Schwechat im ESA Philab. Wir wünschen dir und deinem Team noch weiterhin sehr, sehr viel Erfolg und viele Satelliten im All.
Danke für die Einladung.
Danke.
Bevor wir die heutige Folge abschließen, lass uns kurz noch darüber sprechen, was aus dieser Folge hängen bleibt und was unsere Hörerinnen und Hörer in der nächsten Folge erwartet. Anna, was nimmst du aus dem heutigen Gespräch mit Moritz mit?
Ich würde sagen, wer aus der Wissenschaft heraus gründet, darf nicht nur getrieben von seiner oder ihrer Neugierde agieren. Man muss immer auch kundenzentriert denken. Ansonsten entwickelt man am Markt vorbei. Es reicht nicht zu zeigen, was technisch möglich ist und was man als Team wirklich alles kann. Man muss früh verstehen, was der Markt wirklich braucht. Und eine große Herausforderung für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist es auch, in so einer Phase dann mit einem quasi unfertigen Produkt hinauszugehen.
Und ich glaube, dass vor allem die Vermittlung von praxisnahen und unternehmerischen Fähigkeiten bereits im Studium extrem wichtig ist, um genau diese Punkte auch frühzeitig zu adressieren. Als Gründerin muss man vieles können, wie wir im Gespräch mit Moritz gehört haben. Vor allem muss man aber wissen, worauf man sich fokussiert. Die Ressourcen sind in einem jungen Unternehmen knapp bemessen und es ist wichtig, sie frühzeitig effizient einzusetzen.
In den Shownotes findet ihr noch Links und Hintergrundinformationen zu unserer Folge und unserem Gast. Schaut gerne auch auf der Homepage von Gatespace vorbei und informiert euch, was dieses Spin-off mit Sitz in Niederösterreich im Bereich der Raumfahrt nicht nur auf die Beine stellt, sondern auch in den Weltraum schießt.
In der nächsten Folge geht es um Technologietransfer und Schutzrechte, also darum, wie der Schutz des geistigen Eigentums den Weg in die Anwendung erleichtern kann. Bleibt dran!
Dieser Podcast ist eine Produktion von TechNet Equity, der Technologiefinanzierungsgesellschaft des Landes Niederösterreich. Mastering, Schnitt und Beratung, Content Agentur Austria.